Sein Plan ist größer. Dazu haben wir schon einiges gehört in den letzten Wochen. Heute, wie gesagt, müsst ihr noch einmal mich aushalten. Und nächste Woche dürfen wir uns wieder auf Hans-Peter freuen. Neben dem Motto an sich, sein Plan ist größer, hatten wir als Gemeindeleitung auf der Klausur auch den Eindruck, dass noch drei andere Teile dazugehören sollten, drei Aspekte. Und die findet ihr hier auf der Karte eingezeichnet: mutig glauben, weitergeben und neue Wege wagen. Heute soll es um das Weitergeben gehen, und das ist für uns als Gemeinde ja eigentlich nichts Neues. Schon seit einigen Jahren begleitet uns dieser Begriff, weil es ja eins der drei Ws aus unserer Vision ist: Wohlfühlen, wachsen, weitergeben. Es begleitet uns also schon länger. Und wir haben im letzten Jahr angefangen, ja verstärkt für dieses W, für das Weitergeben zu beten. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Gebetswecker, wo wir jeden Monat etwas Neues mit an die Hand gegeben bekommen haben, damit wir uns daran erinnern, dafür zu beten, dass Gott irgendwie unser Herz für die Menschen in unserem Umfeld größer werden lässt. Dass sie uns nicht egal sind, dass wir anfangen, an sie zu denken, für sie zu beten und auch die Begegnung mit ihnen zu suchen. Und die Frage an der Stelle ist: Hat Gott das Gebet erhört? Hat Gott deinen Blick auf die Menschen in deinem Umfeld verändert? Ich würde jetzt gern die Antworten hören und auch irgendwie nochmal mit euch die Frage besprechen: Was wäre eigentlich, wenn die Antwort Nein ist? Was sagt das dann aus über mein Gebet oder über Gott? Über wen sagt das dann was aus? Darum soll es heute aber nicht gehen. Und interessanterweise hat Gott dieses Gebet auf jeden Fall erhört, aber auch an einer Stelle mindestens etwas anders, als wir es uns vorgestellt haben, nämlich auf einer ganz anderen Ebene. Während wir dafür gebetet haben, dass Gott unser Herz für unser Umfeld größer macht, hat Gott zwei Leute aus unserer Gemeinde angesprochen und ihnen irgendwie den Wunsch ins Herz gegeben, dieses Weitergeben zu ihrem Beruf zu machen. Wir nennen es dann Missionare. Also Menschen dabei zu helfen, Jesus kennenzulernen oder besser oder länger oder vernünftiger, wie auch immer, mit ihm unterwegs zu sein, an ihn zu glauben, dieses Leben überhaupt kennen und gestalten zu lernen. Und das ist in dieser Gebetszeit, wo wir als Gemeinde dafür gebetet haben, passiert. Und der Ramses ist jetzt schon seit ein paar Monaten unter arabisch sprechenden Menschen hier im Rhein-Neckar-Gebiet zuständig und unterwegs, hat da schon sehr, sehr viele wertvolle Kontakte geknüpft. Und die Nicole, die werden wir am 26. April nach Uganda aussenden zu ihrem Dienst dort. Also sein Plan ist größer, haben wir als Gemeinde auch schon mal an dieser Stelle erlebt. Wir beten für unsere Nachbarschaft, aber wir sehen irgendwie, dass für Gott anscheinend auch der Begriff Nachbarschaft größer ist als das, was wir manchmal vor Augen haben. Dieses Jahr wollen wir natürlich mit dem Beten weitermachen. Das soll nicht zu kurz kommen, aber wir wollen jetzt auch einen Schritt weitergehen und es auch ein Stück weit praktisch werden lassen. Als Gemeindeleitung und in anderen Gruppen haben wir uns schon ein paar Sachen dazu überlegt. Und was es ist, das wird sich so Stück für Stück ergeben und wir werden es euch immer nach und nach vorstellen. Heute möchte ich mit zwei Impulsen aus der Bibel beginnen und auch damit nochmal den Fokus auf das Weitergeben setzen, denn ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, sobald wir dieses Wort hören, Evangelisation, Weitergeben oder wie auch immer man das nennen will, dann kommen gleich so ein paar Einwände hoch. Das kann ich nicht. Ich soll das machen? Was soll ich denn sagen? Es will doch niemand hören oder was auch immer dann so alles in unserem Kopf vorgeht. In der Bibel werden verschiedene Möglichkeiten oder Wege aufgezeigt, wie wir auf Jesus hinweisen können. Und da gibt es nicht den einen richtigen Weg, so müssen es alle machen, sondern wir sehen, und das werden wir gleich in den zwei Texten auch beobachten können, dass es viele Wege gibt, dass Gott mehrere Möglichkeiten aufzeigt, wie das jeder machen kann. Und es muss auch ein Stück weit zu einem selbst passen und zu dem Gegenüber. Schauen wir uns also mal das erste Beispiel an. Und wir finden diesen Text in Johannes 9. Und dabei geht es um einen Blinden, der anderen die Augen öffnet. Und es beginnt damit, dass Jesus diesen blinden Mann natürlich heilt. Was sollte Jesus sonst tun? Das ist seine Kernkompetenz. Und darüber freut sich dieser jetzt sehende Mensch so sehr, dass er nicht anders kann, als mit seinen Freunden, Nachbarn, Bekannten im Dorf einfach darüber zu sprechen. Er erzählt jedem, dem er begegnet, davon, dass er jetzt sehen kann. Und seine Freunde und Nachbarn hören das, kennen ihn ja, aber können es irgendwie nicht verstehen. Sie können es nicht glauben, nicht zuordnen. Und darum entwickelt sich folgendes Gespräch. Johannes 9, Abvers 10. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Siloah und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Also auf der einen Seite sehr spektakulär, Brei, Waschen, Sehen. Und auf der anderen Seite irgendwie auch ganz normal. Jesus ist einfach weitergezogen, weggegangen. Er ist nicht mehr da. Und der Blinde weiß auch nicht, wo er hin ist. Aber er weiß, dass etwas Außergewöhnliches mit ihm passiert ist. Dass er etwas Außergewöhnliches mit Jesus erlebt hat. Er kann zum ersten Mal sehen. Was das bedeutet, das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und das begeistert ihn so sehr, dass er einfach jedem davon erzählen muss. Und das sehen wir bei dieser Gelegenheit im Gespräch mit den Nachbarn. Aber ein paar Stunden später sehen wir das auch im Gespräch mit den Pharisäern. Denn die Nachbarn, das haben wir gerade gesehen, die können das irgendwie nicht richtig verstehen. Und die wissen sich dann nicht anders zu helfen, als ihn einfach mal mitzunehmen und ihn vor die damaligen geistlichen Leiter zu schleppen, damit sie vielleicht irgendwie eine Antwort finden und ihnen geben können. Also bei den Pharisäern fangen sie auch ein Gespräch an, aber es entwickelt sich vermutlich anders, als die Freunde es gedacht haben. Wir lesen da auch mal rein, ab Vers 13 geht's weiter. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Eine wichtige Information. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortet er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Und wir sehen hier bei den Pharisäern, was auch oft irgendwie heutzutage noch passiert. Sie verstehen etwas nicht und darum sind sie einfach erstmal dagegen. Und dazu kommt noch, dass dieser Mann es gewagt hat, jemanden am Sabbat, also an ihrem Ruhetag, gesund zu machen. Das war für sie eine Sünde. Heilen zählte für sie anscheinend also auch zur Arbeit. Und das durfte man am Ruhetag nicht machen. Aber der ehemalige Blinde, der lässt sich diese Möglichkeit nicht entgehen. Er spricht sich wieder für Jesus aus, denn er kann ja immer noch sehen, er ist immer noch total geflasht von dem, was er mit Jesus erlebt hat und muss da jetzt auch Kontra geben. Er spricht also die Pharisäer an und sagt, das ist doch wirklich sonderbar. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur: Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Wir sehen hier, dass der Mann zwar blind geboren wurde, aber das bedeutet noch lange nicht, dass er auf den Mund gefallen ist. Er bietet also richtig Paroli. Und das nicht nur irgendwem, sondern den Leuten, die ihr Leben lang darauf vorbereitet wurden, die Bibel zu verstehen und auszulegen. Und er hält hier einfach mit seiner Erfahrung dagegen. Aber diese Begegnung mit Jesus, die können sie ihm nicht nehmen. Und darum ist er, glaube ich, so mutig und kann von dem erzählen, was passiert ist. Er traut sich sogar, diesen Leitern zu widersprechen, obwohl er wahrscheinlich am Anfang schon wusste, wenn ich das tue, wird das nicht gut für mich ausgehen. Und genauso passiert es. Sie werfen ihn raus. Damit ist nicht gemeint aus dem Haus, wo sie gerade waren, sondern aus der religiösen Gemeinschaft, aus der Synagoge dieses Dorfes. Und damit war er so ein Stück weit ein Aussätziger für die anderen. Wenn wir diese Begegnung jetzt mal aus der Perspektive weitergeben, anschauen, dann könnte man so auf der Metaebene feststellen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Der Blindgeborene erzählt allen einfach nur davon, was er mit Jesus erlebt hat. Das war's. Er erzählt ihnen von dem, was er erlebt hat. Und das nicht nur einmal, sondern bei jeder Gelegenheit. Dort, wo Menschen ihn gesehen und gesprochen haben, hatte er davon erzählt. Aber ich muss ja zugeben, wenn die anderen wussten, dass man sein Leben lang blind war, dann hat man natürlich irgendwie so einen Ass im Ärmel, wenn man mit denen spricht und die jetzt merken, der kann sehen. Dann war da natürlich etwas dahinter, was bei uns vielleicht, so könnte sich anfühlen, fehlen würde. Aber ich glaube, heutzutage wäre so ein Wunder natürlich auch phänomenal. Aber wenn andere Leute merken, und das ist meine Erfahrung, dass unser Glaube, dass dieser Jesus mir in meinen alltäglichen Hochs und Tiefs begegnet und hilft, dann ist das etwas, was auch Interesse weckt. Wie Jesus uns zum Beispiel durch so manche Erziehungsturbulenzen in der Familie hindurch hilft. Oder wie er uns durch eine Zeit der Trauer getragen hat, durchgeholfen hat. Oder wie Jesus vielleicht durch einen Bibelvers in eine Lebensfrage oder in eine Situation hineingesprochen hat und ich gemerkt habe, das war Gott, der da gerade etwas zu mir gesagt hat. Oder wenn er nach einer langen Wartezeit ein Gebet erhört hat und sich etwas in unserem Leben tatsächlich verändert, dann ist das eine Erfahrung, die wir erzählen können, die uns niemand durch irgendwelche Argumente nehmen kann. Das ist etwas, was wir mit unserem Herrn, mit Jesus erlebt haben. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns, der schon länger an Jesus glaubt, ihm nachfolgt, schon gemerkt hat, dass Jesus lebendig ist, dass er nicht irgendwo weit weg ist, sondern dass er auch in meinem Alltag präsent ist und du deshalb auch etwas mit ihm erlebt hast. Und die Frage ist dann nur, was hast du mit ihm erlebt und wem kannst du es erzählen? Diese zwei Fragen, die möchte ich dir heute mitgeben. Was hast du mit Jesus erlebt? Und wem könntest du es erzählen? Wenn ihr so vergesslich seid wie ich, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, sich das irgendwie zu merken. Manchmal erlebt man sowas ja nicht Tag ein, Tag aus, sondern so große oder einprägsame Erlebnisse, die kommen nicht so oft wieder. Und wenn man sie sich nicht irgendwie aufgeschrieben hat oder jemandem erzählt hat, der uns dann wieder daran erinnern kann, dann gehen diese besonderen Erlebnisse auch schnell mal vergessen, zumindest einige Details. Also erzählt es jemandem, schreibt es euch auf, damit ihr dann, wo ihr merkt, da ist jemand, der vielleicht vor einer ähnlichen Frage steht oder ein ähnliches Problem habt, dass ihr dort dann genau wisst, was ihr erzählen könnt. Wenn du jetzt denkst, dieses Erzählen von persönlichen Dingen, mit Menschen reden, das ist irgendwie nicht so meins. Ich bin zu schüchtern, ich bin dann zu aufgeregt, was auch immer es ist. Dann gibt es, wie ich gesagt habe, in der Bibel noch andere Möglichkeiten, andere Berichte darüber, wie andere es auch gemacht haben, ohne große Reden zu schwingen. Und damit sind wir bei dem zweiten Text, in den wir jetzt noch kurz reinschauen möchten. Als Jesus am Anfang seiner Dienstzeit stand, hat er ja 12 Jünger, also 12 seiner engsten Begleiter berufen und gesagt, ihr sollt den Rest meines Lebens hier auf der Erde dabei sein. Ihr sollt einfach schauen, was ich mache und es mir nachmachen. Und in dieser Zeit passierte Folgendes. Wir lesen es in Johannes 1 ab Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Das waren zwei andere Jünger, die Jesus vorher auch schon berufen hat. Und jetzt kommt noch Philippus dazu. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnet Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Philippus wurde also gerade von Jesus eingeladen, sein Jünger zu werden. Und er sagt zu, aber er möchte noch jemanden mit dabei wissen, nämlich den Nathanael. Und den kannte er schon vermutlich etwas länger und wollte, dass er mitkommt. Und das Einzige, was wir hier lesen, was er getan hat, sind zwei Sätze zu sprechen. Er macht ihn neugierig und er trifft mit diesen wenigen Worten den Nerv seines Freundes. Seine Neugier ist geweckt und er kommt mit. Auch nach dieser ersten Abwehrreaktion von Nathanael, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen, aus diesem kleinen Kaff, da lässt er sich nicht von abschrecken, sondern fordert ihn einfach heraus, komm mit, find es selber heraus. Und mit diesen wenigen Worten ist Nathanael im Boot. Und wenn wir es weiterlesen würden, würden wir sehen, dass er Jesus begegnet und Jesus überrascht ihn und er wird auch sein Jünger, so wie Philippus. Es ist also ein etwas anderer Weg. Er hat auch etwas gesagt, aber viel, viel weniger. Er war aber wahrscheinlich schon länger mit Nathanael unterwegs, befreundet, wusste, was ihm wichtig ist und konnte deshalb nur mit wenigen Worten schon das Interesse von ihm wecken, sodass er gerne mitgekommen ist. Und jeder von uns, hier, aber auch in unserem eigenen Umfeld, am Arbeitsplatz, Nachbarschaft, wo auch immer, jeder von uns hat Themen oder Dinge, für die wir uns einfach leicht begeistern lassen, wo wir unsere Freizeit investieren, wo wir auch mal irgendwie Stunden im Internet hängen, um was herauszufinden, was auch immer es ist. Und für den einen ist es vielleicht, keine Ahnung, Autos, für den anderen Kaffee, werden ja immer mehr, die da auch viel, viel Zeit mit verbringen können. Vielleicht ist es die Vorbereitung eines sonnigen Urlaubs oder ein abenteuerliches Hobby. Für den einen ist es vielleicht Dortmund, Schalke, Gladbach. Die meisten sympathisieren zum Glück mit dem FC Bayern. Also jeder von uns hat ein Thema, wo unser Herz schneller schlägt, wo wir begeistert sind, wo wir Zeit, Geld, Energie, was auch immer investieren und bereit sind, das gerne zu tun. Und das sind dann auch die Themen, wo wir, wenn wir von anderen drauf angesprochen werden, gleich mitgehen können. Wo wir voll da sind, im Gespräch sind. Wenn wir zum Beispiel irgendwo auf einer Feier sind und das Thema angeschnitten wird, sind wir sofort dabei. Egal, ob ich vorher schüchtern, zurückhaltend war. Das ist mein Thema, also bin ich dabei. Und die Frage ist, ob du von den Leuten in deinem Umfeld irgendwie vielleicht eine Ahnung davon hast, was bei ihnen dieses Thema sein könnte. Philippus wusste es ganz genau. Bei Nathanael war es diese Sehnsucht nach dem Messias, der schon im Alten Testament angekündigt war. Und er musste nur einen Satz sagen. Ich glaube, wir haben den gefunden, auf den du schon so lange wartest. Und zack, war er dabei. Er ist sofort mitgekommen zu Jesus, um zu prüfen, könnte das stimmen, was mein Freund mir da gerade sagt. Und das ist etwas, was wir auch von Philippus lernen können. Und wenn wir vielleicht auch nicht wissen, gut, mein Freund ist Bayern-Fan, aber was hilft mir das jetzt? Wie könnte ich damit anfangen, irgendwie auf Jesus hinzuweisen? Soll ich euch mal eine ganz leichte, naive Brücke zeigen? Du bist doch gerne auf der Gewinnerseite. Ich kenne da noch eine andere Gewinnerseite. Ein Beispiel. Ihr findet sicherlich vielleicht noch bessere, ausgefuchstere Varianten. Aber ich lade dich ein, einfach mal einen Moment drüber nachzudenken. Wenn du merkst, da ist schon eine gewisse Ebene mit deinem Nachbarn oder einem Freund entstanden und du weißt, welcher Punkt es bei ihm ist, der ihn wirklich interessiert, dann setz dich doch einfach mal hin und überleg dir mal eine Weile, wie könnte dieses Thema ein Sprungbrett dafür sein, dass ich mit ihm einfach mal über meinen Glauben spreche oder über meine Gemeinde, über Jesus, was auch immer sich da anbietet. Wir dürfen und sollen uns auf sowas vorbereiten. Wir müssen da nicht reintappen und dann denken, ach, hätte ich doch mal das gesagt oder hätte ich die Gelegenheit genutzt. Nein, wir können uns einfach mal Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie wir so ein Gespräch auch wirklich gestalten könnten. Und wenn wir dann vielleicht am Ende des Gesprächs auch im Kopf haben, dass zum Beispiel in der Gemeinde oder in unserem Hauskreis oder eine Feier bei mir zu Hause irgendwas da ist, wo andere Menschen, die auch an Jesus glauben, zusammenkommen, dann können wir das gleich einfließen lassen. Denn unser Problem ist ja anders als Philippus. Wir können ja unsere Freunde nicht mitnehmen und sie einfach zu Jesus bringen, leibhaftig, und sagen, hier, jetzt, rede mit ihm, lerne ihn kennen. Das geht ja nicht. Aber wir können Menschen dorthin mitnehmen, wo Jesus versprochen hat, dass er dabei ist. Nämlich dort, wo zwei oder drei andere Christen zusammen sind. Da, sagt Jesus, ist er mittendrin. Und wenn wir dann Freunde einladen in unseren Hauskreis, in unsere Kleingruppe, vielleicht zu deiner eigenen Feier, wo du auch deinen Hauskreis oder andere Christen eingeladen hast, dann lad doch einfach jemanden dazu ein, der Jesus noch nicht kennt. Und dann vermischen sich vielleicht mal deine Freundeskreise und du bist nicht mehr der Einzige, der auf Jesus hinweist, sondern es sind ein paar mehr dabei. Und ihr könnt gemeinsam davon erzählen und dein Freund sieht, hey, das ist nicht nur der einzelne Mohikaner, da gibt es noch ein paar andere Verrückte, die genau dasselbe glauben. Vielleicht ist da ja doch mehr dran. Ich muss mal mitgehen. Also lasst uns da auch von Philippus lernen und die Gespräche vielleicht mit wenigen Worten, aber ganz gezielt so führen, dass das Interesse geweckt wird. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß gar nicht, wo könnte ich denn jemanden mitbringen in die Gemeinde, dann habe ich jetzt 3 Vorschläge für dich, die demnächst passieren. Das eine ist unsere Einweihung. Davon wisst ihr hoffentlich schon, 14. und 15. März. Da wollen wir all das, was wir die letzten 2 Jahre hier ins Erdgeschoss investiert haben, wollen wir einweihen und das gemeinsam feiern. Und vielleicht ist das die Gelegenheit, jemanden mitzubringen, wo du weißt, der war bis jetzt vielleicht noch nie in einer Kirche oder nur in einer ganz alten. Dann lad ihn doch ein und fordere ihn heraus, einfach mal etwas Moderneres kennenzulernen oder zu sehen, hey, ich war die letzten 15 Samstage immer auf der Baustelle und jetzt ist es fertig. Willst du mal sehen, wo ich meine Zeit verbracht habe? Wie auch immer das ist, lade gerne jemanden ein. Es wird ein abwechslungsreiches Programm geben für klein und groß und natürlich immer viele leckere Sachen. Wenn du jetzt denkst, für meinen Bekannten oder Freund ist das mit dem Lärm und diesen vielen Leuten, für den ist das nichts. Da könnte ich die Person gar nicht mitnehmen, die wird sich da nicht wohlfühlen oder würde untergehen. Dann ist vielleicht unser Gottesdienst an Gründonnerstag eine Variante. Etwas ruhiger, musikalisch, meditativ, mit Abendmahl. Wenn du jemanden kennst, der für sowas zu gewinnen ist, dann wäre das vielleicht etwas, wo du jemanden einfach darüber informieren kannst, einladen kannst. Auf der Homepage findest du die Infos dazu und zu allem anderen, was wir als Gemeinde machen. Und ein drittes Event, ganz etwas anderes, ist ein Theaterabend bei uns in der Gemeinde am 9. Mai. Die Folie, die läuft schon seit Monaten durch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eine ganze Reihe von Leuten sitzen, die sie noch gar nicht wahrgenommen haben oder vielleicht gesehen, aber nicht gelesen haben. Am 9. Mai findet hier ein Theaterabend statt, der schon lange vorbereitet wird, mit Schauspielern aus unserer Gemeinde und ein paar Profis, die mit dabei sind. Und wenn du merkst, Da ist jemand, der interessiert ist, der geht auch immer wieder mal selber irgendwo hin und genießt sowas. Da kannst du die Person auch mitbringen. Wir werden auch Flyer drucken, mehr Informationsmaterial demnächst rausgeben. Aber notier dir dann da schon mal den 9. Mai. Und ich habe gesagt, die Schauspieler, die sind schon alle vergeben, die Rollen. Aber wenn du sagst, ich will auf irgendeine andere Art und Weise mithelfen, praktisch oder in der Organisation, dann kannst du dich dafür auch gerne bei mir oder bei Irene Fischer melden. Sie ist da hauptverantwortlich zuständig. Vielleicht hast du aber auch eine ganz andere Idee im Kopf für deinen Freund, für deine Nachbarschaft, für die Straße, wie auch immer. Dann möchte ich dich ermutigen, dieser Idee einfach weiter nachzugehen. Hol dir jemanden ins Boot, den du vielleicht dafür brauchst. Ein Aspekt unseres Jahresmottos ist ja auch neue Wege wagen. Darum lasst uns einfach weiter kreativ sein und vielleicht auch etwas risikofreudiger werden, als so ein Durchschnitts-FEGler eigentlich ist. Das ist ja nicht unsere Kernkompetenz. Aber mit Jesus kann man ruhig mal etwas mehr Risiko wagen und auch neue Wege gehen. Und eine solche verrückte und risikofreudige Idee, die möchte ich euch jetzt zum Schluss noch vorstellen. Ich bin ja FEGler, also kommt sie nicht von mir, sondern vom Philipp. Und Philipp, ich danke dir, dass du heute mit dabei bist. Komm mal hier zu mir nach vorne. Ein Applaus für Philipp schon mal. Schön, dass du da bist. Philipp ist aus der Mosaik und so wie ich die Mosaikler kennengelernt habe, sind die auf jeden Fall etwas risikofreudiger als FEGler im Durchschnitt. Gilt nicht für jeden und darum sind wir total gespannt. Aber bevor wir etwas mehr zu dieser Idee hören, sag doch mal kurz ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Such dir was davon aus.
Genau. Ja, wir sind risikofreudig in der Gemeinde, aber auch immer ein bisschen zu spät. Und Erich hat mich auch schon 2:02 geschrieben auf WhatsApp. Philipp, kommst du? Weil wir beginnen um 10 hier. Genau, ich habe es gerade noch geschafft mit meiner Frau. Genau, mein Name ist Philipp. Woher ich komme, muss ich nicht sagen, das hört ihr gleich. Was ich mache, erzähle ich gleich. Deshalb einfach, genau, mein Name ist Philipp. Ich bin verheiratet mit Niki. Wir haben einen Sohn, einen kleinen Emanuel. Und beruflich bin ich im Bereich Fotografie, Kommunikation, Mediengestaltung tätig.
Genau, ich hatte gerade ja schon ein bisschen angedeutet, du hattest eine Idee dafür, wie man Menschen in deinem Umfeld für Jesus, Glaube, Kirche begeistern oder ansprechen kann. Wie bist du zu dieser Idee gekommen und wie hat sich's dann weiterentwickelt?
Genau, also ich hatte ursprünglich eigentlich mal die Idee, was für Weihnachten zu machen und habe gemerkt, dass viele Gemeinden ganz viel organisieren an Weihnachten, dass das auch ein Zeitpunkt ist, wo Kirche sehr anschlussfähig ist, also wo auch Außenstehende in die Kirche gehen oder im Falle der Landeskirche Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen, da mal zu dem Zeitpunkt mal hingehen. Und dann dachte ich, man könnte sich ja stadtweit absprechen und irgendwie gucken, dass man sich abspricht, dass nicht alle am gleichen Tag immer ihr Kindermusical organisieren etc. Dann hat eine Pfarrerin, evangelische, mir gesagt, gute Idee, aber überleg dir das lieber an Ostern zu machen, weil Ostern ist weniger groß, weniger bekannt in der Stadt und ist ja eigentlich wichtiger für Christen. Genau, dann kam es dazu, dass ich mir überlegt habe, genau, also wir können ja eine stadtweite Kampagne machen für Ostern, wo was an Ostern eigentlich sowieso präsentiert. Ein kurzer Zeitraum in den Kirchen, wo alle Kirchen zum gleichen Thema was machen. Im Kulturbereich nennt man das ein Festival. Genau, dann habe ich gesagt, das können wir eigentlich so unseren Auftritt geben. Habe dann genau gedacht, wir nennen es Heidelberger Ostern, weil ihr kennt ja viele von euch kennen den Heidelberger Frühling und den Heidelberger Herbst. Da können sich das die Leute schon mal einfach merken in der Stadt. Jetzt gibt es noch Heidelberger Ostern. Genau, und Heidelberger Ostern ist einfach eine Veranstaltungswebsite, wo Gemeinden, die mitmachen, wie auch die FEG, die Mosaik, aber auch die großen Kirchen, die Landeskirchen und noch ein paar weitere freie Kirchen, ihre Veranstaltungen eintragen. Und dazu plakatiert man dieses eben Heidelberger Ostern-Festival dann überall in der Stadt.
Du hast uns auch dazu ein paar Eindrücke mitgebracht. Nimm uns da doch mal mit an die Hand, was genau dahinter steckt und wie du dir das vorstellst.
Genau, das wäre so, würden diese Poster aussehen. Wir haben jetzt im ersten Jahr den Slogan Hoffnung trotz allem, weil es halt auch darum geht, wie geht man nach außen. Wir Christen geben ja oft gerne Antworten in der Öffentlichkeit auf Fragen, die Menschen gar nicht so gestellt haben vielleicht. Und in dem Fall dachten wir, was beschäftigt Menschen? Das ist offensichtlich Zukunftsangst und da reinzugehen mit diesem Slogan, das aufzugreifen und einfach auch mutig zu sein und zu sagen, wir haben Antworten, vielleicht nicht alle, aber wir haben Antworten auf die Ängste, die Menschen umtreiben. So sehen Plakate aus, die hängen dann überall. Dazu gibt es, genau, an den Straßenrändern. Da brauchen wir dann auch noch Hilfe. Und je mehr Orten, wo die natürlich hängen, wo auch sonst plakatiert wird, andere Veranstaltungen, desto besser. Also wir versuchen so ein bisschen über die, sage ich mal, Schaukastenstrategie, die wir Kirchen ja gerne fahren, da ein bisschen das noch weiterzudenken. Banner an Kirchen, hier dann auch gerne bei euch. Das können wir dann auch noch besprechen, irgendwie vielleicht danach. Und da machen aber ganz viele Kirchen mit und das ist dann eben diese Synergie. Also einerseits finanziell, man erreicht natürlich viel mehr, wenn ganz viele Kirchen sich finanziell daran beteiligen. Es ist synergetisch im Sinne von, es ist einheitlich und überall sieht es dann gleich aus. Und du hast ja auch angesprochen, ja, also man ist oft irgendwie als Christ alleine und dann denke ich, ja, dann gibt es aber auch andere Christen, jetzt sage ich mal als Freikirchler auch und dann kenne ich vielleicht den Pasco oder den Jan, die gehen in die FEG, kann ich ja die mal einladen, aber man denkt gar nicht erst an alle anderen Kirchen und gerade die Landeskirchen, das sind ja auch Christen. Genau, sie schmunzeln, aber genau. Also es ist, warum einfach nicht alle zusammen? Und das hat mich dann auch überrascht, also das Interesse ist sehr groß dort an der Zusammenarbeit. Ich bin zuerst auf die Landeskirchen zu, weil ich wusste, ohne die fliegt die Aktion nicht und möchte ich sie auch nicht durchführen. Und die haben sehr großes Interesse und das wird auch bei katholischen Kindergärten hängen dieses Banner und, also an ganz vielen Orten. Und gerade bei der katholischen Kirche gibt es sehr großes Interesse daran und bei der evangelischen Kirche natürlich auch. Und so hängt sowas dann auch in der Altstadt, wo das halt Tausende von Menschen sehen. Gestern oder am Freitag sind zwei Riesenpakete angekommen bei uns, wo meine Frau meinte, die muss ich heute gleich schon wieder wegbringen, am besten zur Mosaik. Das sind 1000 Kaffeebecher zum Beispiel auch. Genau, mein Sohn hat dann gleich mal das Wasser ausgeschüttet damit. Das ist auch sowas, versuchen, wenn ihr welche Kaffees kennt, hier in der Industrie habe ich zum Beispiel gesehen, gleich nebenan gibt es einen Euro-Takeaway-Kaffee. Vielleicht können die ja den Kaffee in unseren Bechern verkaufen, dann sparen sie A, Geld und B, sehen die Leute, dass es Heidelberger Osten gibt. T-Shirt gibt es auch, könnt ihr auch gerne bestellen, können wir noch schauen, wie wir das abwickeln.
Du hattest gerade ja gesagt, dass viele Kirchen und Gemeinden ja schon dabei sind. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Kaffeebecher gesehen, da hast du schon eine Idee geliefert, aber es gibt ja sicherlich auch noch mehr Möglichkeiten, wo wir nicht nur als Gemeinde mit einklinken können, sondern jeder persönlich. Kannst du uns da noch ein paar Ideen geben?
Genau, da haben wir erstes Mal nochmal zum Zeitraum, also die Heidelberger Osten, was plakatiert wird als eben, sag ich mal, Zeitraum, der Festivalzeitraum in dem Sinne, ist der 28.3., also der Beginn der Karwoche, dann bis zum Ostermontag. Die Kampagne geht launched am 6. März, das heißt ab dann plakatieren, bitte nicht vorher, weil die Website ist auch erst ab dann online. Und genau, und in diesem Zeitraum, das ist ein Fehler, vergessen zu korrigieren, da hat die Mosaik auch schon drüber gelacht. Genau, sie jetzt nochmal, danke. 6. März bis 6.4., genau, und in der Zeit gibt es dann einiges, was man machen kann. Ich fange mal beim Niederschwelligen an, also gerne beten, einfach, dass eben Menschen diese Kampagne sehen, dass sie das anspricht. Wie viele die Website öffnen. Also im Marketing spricht man ja von einem Funnel. Das heißt, man erreicht hoffentlich damit einige tausend Menschen in Heidelberg. Ein kleinerer Teil davon öffnet die Website, noch ein kleinerer Teil davon kommt dann in die Kirche. Also es ist völlig klar. Aber auf der Website steht natürlich auch etwas zu Ostern und es handelt sich auch um ein Pilotprojekt, also hoffentlich, wenn das irgendwie gut anläuft, können wir das jedes Jahr durchführen, jedes Jahr Ostern mehr platzieren und damit einfach auch, wofür Ostern steht. Also wenn nur schon mal das Menschen hilft, sich irgendwie mal da ein bisschen den Fokus hinzulenken und dass sie sich dazu Gedanken machen in der Öffentlichkeit, ist das toll. Bete gerne dafür. Und dann ja, Plakate aufhängen, also da kann sich gerne jede und jeder beteiligen, das kann man auch gut mit der Familie machen, mit Kindern. Und wo sie sind, bei ihrem Friseursalon, bei ihrem Lieblingscafé, einfach fragen, darf ich ein Plakat anbringen, auch mal gerne in der Öffentlichkeit, einfach nicht, ich nenne es jetzt mal informelles Plakatieren. Und T-Shirt tragen können Sie gerne und dann auf Social Media kann man auch, ich zeige es dann gleich noch, einen QR-Code, können Sie schon mal folgen und Posts liken, teilen, das hilft auch, weil ohne Algorithmus geht ja heutzutage nicht mehr viel. Und dann zum Letzten, da wird es jetzt, glaube ich, also wirklich, wenn sich ein paar individuell angesprochen fühlen, das würde mich sehr freuen, Schichten bei Straßenaktionen und einem temporären Osterkaffee. Die Kampagne hat jetzt in einer sehr, sehr kurzen Zeit in der Vorbereitung eigentlich an Momentum, Momentum kommt da sehr viel dazu, und die katholische Kirche hat gegenüber der Jesuitenkirche in der Altstadt, hat sie so einen Begegnungsort, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist so ein Glasanbau, also gerade die Studenten hier, die werden das wahrscheinlich kennen, da fährt man oft vorbei, und da, das ist einfach ein Café, ein Begegnungsort, und der hat einmal die Woche geöffnet für 4 Stunden, und dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr nicht was damit machen, und dann hat die leitende Referentin da gesagt, ja gut, wir machen während dem Zeitraum vom 28.03. bis zum 6.04. da ein Pop-up-Café, nennt man das, also ein Café, das dann halt, da steht die Heidelberger Osten drauf, und man kann rein und einen Kaffee trinken, und eben auch ins Gespräch kommen. Also auf einmal wird jetzt Heidelberger Osten dann wirklich auch ein Ort, der es so gibt während dieser Zeit. Und dann gibt es einen Schichtplan, wo man sich eintragen kann, entweder zum Hosten, also hinter dem Siebträger stehen, du hast den Kaffee schon angesprochen. Man kann aber auch eben Hobbybarista sein, also es ist jetzt keine große Latteart, Künste sind da notwendig. Man kann einfach dort sein und mithelfen und mit anpacken und Menschen willkommen heißen. Hauptamtliche oder auch Ehrenamtliche, die Erfahrung haben, können auch dort sein und dann halt Ansprechpartner sein. Das ist eine ökumenische Aktion, das heißt, es sind dann auch Menschen aus anderen Kirchen zusammen, die da der Stadt dienen. Das wäre es diesbezüglich, wenn es die Poster werden dann frühzeitig hier in der Gemeinde ankommen, damit sie die auch mitnehmen können. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, die heißt zurzeit noch Mosaik-Support-Gruppe für Heidelberger Osten. Gerne dazukommen, ich werde sie dann umbenennen, einfach auch Support-Gruppe.
Wenn wir mehr FEGler sind als Mosaikler.
Genau, oder? Genau. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Gewissenhaftung gleich sich alle anmelden. Spaß, aber nee, und es ist einfach, ab und zu gibt es sicher Updates, die man durch die Gemeinde in großen Teilen mit reinnehmen kann, aber sicherlich nicht alle, weil wir alle Gemeinden machen ganz viel. Und hier gibt es einfach ab und zu mal ein Gebetsanliegen, ein Update oder irgendwelche Infos für die, die wirklich das jetzt irgendwie vielleicht anspricht, da mitzuwirken. Und dann Instagram gerne folgen, da ist noch nichts drauf. Brauchen ein paar Follower mehr, weil wenn wir anfangen mit 0 Follower viel zu posten, dann werden wir abgestraft von Instagram, weil wir denken, wir sind Spam. Genau, gerne folgen die Instagram haben. Danach das Handy wieder weglegen.
So, ja, vielen Dank dir. Als ich zum ersten Mal von der Aktion gehört habe, war ich sofort begeistert. Auch gerade wegen diesem Gedanken, sein Plan ist größer. Hier hat eine Person eine Idee, eine gute Idee, würden wir jetzt sagen. Es könnte aber auch ganz anders gelaufen sein. Das erste Gespräch von Philipp bei der katholischen Kirche, oder wo war das erste Gespräch? Egal, sagen wir, das wäre schlecht gelaufen. Und er hätte gesagt, naja, dann halt nicht. Dann würde er jetzt nicht hier stehen, wir hätten das alles nicht gehört und gesehen. Aber er hatte eine Idee. Gott hat viele Türen aufgemacht und in ein paar Wochen wird ganz Heidelberg mehr davon sehen. Und das finde ich total genial. Und darum nochmal die Ermutigung auch an uns. Wenn du eine Idee hast, egal ob es riskant ist oder nicht, dann bleib dran und geh vielleicht mit jemandem ins Gespräch, hol dir Leute dazu und dann sind wir gespannt, was daraus entsteht. Aber dir möchte ich ganz herzlich danken, dass du deine Kreativität und deine Energie da hinein investierst. Wir sehen, dass du mit viel Know-how an die Idee rangegangen bist. Und wir jetzt alle davon profitieren können. Seid dabei, verfolgt das. Und wir als Gemeinde wollen das natürlich auch im Gebet unterstützen, aber auch finanziell. Christina hatte ja gesagt, dass die Kollekte nicht am Anfang stattfindet, sondern wir haben gesagt, wir machen es ganz bewusst nach der Vorstellung, damit ihr wisst, wohin die Kollekte heute geht. Als Gemeinde werden wir auf jeden Fall schon mal einen festen Teil investieren. Aber alles, was heute hier vor Ort oder auch von zu Hause auf unser Konto eingeht, das werden wir alles 1:1 weiterleiten. Also bitte ich schon mal den Kollektendienst, jetzt die Beutel rumgeben zu lassen. Und alles, was ihr da einwerft, das werden wir weitergeben. Und dir nochmal vielen, vielen Dank, Philipp. Schön, dass du heute dabei warst. Ja.